Jetzt hat der Andreas eine ähnliche Studie gefunden, und zwar zu Resveratrol, wo man nämlich auch eine Verringerung der Gehirnmasse festgestellt hat bei der Einnahme von Resveratrol. Was ist da dran?
Grundsätzlich bin ich schon ein großer Fan vom TMG. Ich sage zu den Patienten immer, das M in TMG steht ja für Methyl. Also es liefert auch irgendwo Building Blocks für die epigenetische Situation.
Was du hältst von diesen ganzen Infusionen, von den Vitaminen, von den Mineralstoffen, ganz großes Thema auch NAD und dann noch Glutathion. Macht das Sinn, dass man sich so eine Infusion holt?
Also es geht eigentlich um das. Wie bioverfügbar ist etwas, wenn ich es schluck, im Vergleich dazu, wenn ich es in den Organismus, in den Kreislauf direkt einführe durch die Infusion. Also wenn es da Unterschiede gibt, macht die Infusion natürlich massiv Sinn. Medizin ist leider oftmals nicht sehr individuell, aber sollte eigentlich aus meiner Sicht, aus der Sicht der Langlebigkeitsmedizin, müssen wir ultrapersonalisiert arbeiten und natürlich jedem eigentlich das verordnen, was derjenige braucht und nicht so sehr in diesen großen Populationsmaßstäben denken.
Willkommen zu Beyond Lifespan, dein Fast-Track zu mehr Gesundheit. Hier brechen wir die Grenzen des Altbekannten auf und erforschen, wie wir länger und gesünder leben können. Zusammen mit Experten in den Bereichen Medizin, Biohacking, Supplements und Co. tauchen wir tief in die Geheimnisse der Longevity-Forschung ein. Entdecke mit uns innovative Ansätze, bahnbrechende Behandlungen und praktische Tipps, die dir helfen, die Kontrolle über deine Gesundheit zu übernehmen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Willkommen zu der zweiten Runde unserer Special Edition von Beyond Lifespan. Wir machen heute weiter mit euren Fragen. Wir machen heute Zuschauerfragen.
Ganz genau.
Okay. Hier wieder zu meiner Seite Mario, der mir heute wieder hilft, diese Fragen aufzuarbeiten und zu beantworten. Vielen Dank.
Sehr gerne. Dir, Dominik, danke für die ganzen Antworten vom letzten Mal und hoffentlich auch schon von heute.
Ich hoffe wieder zur Zufriedenstellung unserer Zuhörer, dass wir alles schön beantworten können.
Wir sind auf jeden Fall aufs Feedback sehr gespannt. Legen wir los?
Gerne.
Alles klar. Wir haben letztes Mal, wenn du dich erinnerst, über Spermidin gesprochen und dass es da Studien gab, dass ein höherer Spermidinspiegel was zu tun hat mit Veränderungen im Gehirn. Zum Beispiel auch, dass das Hippocampusvolumen abgenommen hat. Jetzt hat der Andreas eine ähnliche Studie gefunden, und zwar zu Resveratrol, wo man nämlich auch eine Verringerung der Gehirnmasse festgestellt hat bei der Einnahme von Resveratrol. Was ist da dran, deiner Meinung nach?
Kontrastierend noch kurz die Wiederholung zum Spermidin. Da war es also im Kontext des Markers irgendwo, wurde hier Spermidin beschrieben. Man hat also irgendwie kognitive Probleme, Gehirnmassenverringerung, und hat als Marker sozusagen gesehen, dass hier Spermidin erhöht ist. Wir haben in der letzten Folge schon das groß diskutiert. Nur so viel, wir haben das Gefühl, dass hier reflektorisch das irgendwo erhöht worden ist. Jetzt haben wir hier eine andere, ein bisschen andere Situation. Jetzt haben wir hier die Abnahme direkt durch die Gabe des Resveratrols, nicht wahr? Also du hast hier wirklich den Effekt quasi am Gehirn durch das Resveratrol, was hier postuliert wird. Es ist ein bisschen eine andere Situation, aber beim Spermidin, da hat man es irgendwie mal erst gesehen, okay, im Gehirn ist was los, und dann schauen wir im Organismus, gibt es irgendwelche Muster, und da fand man dann Spermidin, hier gibt man aber was und sieht dann einen Effekt. Und das heißt hier noch ein bisschen andere, vielleicht sogar noch spannendere Frage: Macht denn das Resveratrol irgendwas Schlechtes? Es sieht so aus in dieser Studie, als wäre das eine abschwellende Reaktion des Gehirns. Also man hat den Eindruck, das Gehirn verliert an Volumen, weil es abschwillt. Es ist vorher oft geschwollen, also im Alzheimer-Bereich oft Gehirn entzündet natürlich, klar, und dadurch auch aufgeschwollen. Und es gibt Alzheimer-Medikamente, Anti-Amyloid-Antikörper zum Beispiel, die auch eine ähnliche Reaktion im Gehirn hervorrufen, wenn man die gibt. Das heißt, das Gehirn ist weniger entzündlich, schwillt ab. Wir wissen auch, Resveratrol hat antientzündliche, antiinflammatorische Komponente dabei. Das heißt, hier wäre eine aus meiner Sicht sehr plausible Erklärung, dass man irgendwo das Gehirn beruhigt und inflammatorisch dämpft und dadurch vielleicht das Volumen durch Abschwellung reduziert.
Alles klar, das heißt, so viel wie Man kann ja auch eine Entzündung auf der Hand haben, am Unterarm haben. Da sieht man auch, es wird rot, es wird geschwollen, geschmerzt. Mhm. Da gibt es hier diese fünf Entzündungszeichen auch. Das gibt es natürlich auch bei Organen, das gibt es natürlich auch beim Gehirn.
Genau.
Und deine, ich sage jetzt mal, Erklärung für dieses ja relativ kontroverse Studienergebnis, was man gesehen hat, war eine Abschwellung. Und das war die Verringerung der Gehirnmasse.
Es scheint mal plausibel.
Alles klar. Wir bleiben bei den sekundären Pflanzenstoffen. Und machen weiter mit der Frage von der Christine. Die hat uns gleich drei Fragen auf einmal geschickt und wir schauen uns das jetzt einfach nach und nach an. Ist alles sehr supplementlastig. Und los geht's mit Quercetin und Fisetin. Und da war ihre Frage, dass wir, beziehungsweise du gemeinsam mit dem Gerd ja auch im Podcast besprochen hast, dass man idealerweise Quercetin oder Fisetin intermittierend nimmt. Das heißt, man nimmt das mal für ein paar Tage oder für ein paar Wochen, macht dann wieder Pause. Wie würdest du der Christine auf ihre Frage antworten, ob das jetzt die einzige sinnvolle Möglichkeit ist, Quercetin oder Fisetin zu nutzen?
Also diese Hit-and-Run-Thematik in der Seneszenztherapie, also als Senolytikum zu geben, zur Erklärung Hit-and-Run bedeutet Schlag, ja, also Hochdosis, Therapie und dann lange wieder nichts. Ja? Hit and run. Das ist ein Konzept aus der Mayo Klinik, das ich selber eben auch in meiner Praxis gern anwende. Es ist von der Logik her, leuchtet mir das ein, dass wenn man seneszente Zellen aufgebaut hat im Organsystem, dass man die einmal ausradiert, auslöscht und dann natürlich sind sie am nächsten Tag nicht gleich wieder alle da, sondern die bauen sich natürlich über eine gewisse Zeit wieder auf. Daher erscheint dieses Konzept der Hit-and-Run-Therapie schlüssig. Also der Professor Kirkland, ich habe ihn vor 2 Wochen getroffen in London auf einer Konferenz, hatte da die große Ehre, dass ich mit ihm sitzen durfte in einem Panel. Das war sowieso ein schönes Erlebnis für mich. Aber natürlich habe ich gleich die Gelegenheit genutzt und habe ihn als Entdecker der seneszenten Zellen und natürlich als großen Pionier der Seneszenztherapie, also Senolytikertherapie, gleich gefragt. Hit and run. Er hat auch gesagt, klar, also aus seiner Sicht immer Hit and run und das ist auch irgendwo was gerade in klinischen Studien geprüft wird. Das ist aber jetzt Quercetin zum Beispiel als Senolytikum gesehen, im seneszenten Zell Management gesehen, Quercetin hat ja viele andere Eigenschaften noch. Es hat ja viele Benefits, die natürlich anders funktionieren als über die Achse der Senolytikertherapie. Daher sehe ich das so, dass das auch nicht schädlich jetzt ist, wenn man es jeden Tag nimmt. Ja. Aber vielleicht findet man einen Mittelweg, ja, dass man sagt, man nimmt es vielleicht für seine antiinflammatorischen Eigenschaften halt längerfristig, ja, und aber dosiert es ein bisschen höher auf zu einem gewissen Zeitpunkt im Monat. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wie gesagt, man nimmt es nur niedrig dosiert im Long-Term, wie ja, zum Beispiel der Professor Sinclair jetzt in seinem letzten Startup Telehealth, die propagieren das ja auch so, Low-Dose-Therapie, aber konstant, da hat es halt mehr Immunsystem stärkende Eigenschaften, mutmaßt man. Ne? Also beides, also es ist wie in der Medizin oft, wir haben es letztes Mal schon gesagt, es ist nicht so einfach, Dinge schwarz und weiß zu sehen. Ich würde es mal so zusammenfassen, wenn man es wirklich als Senolytikertherapie verwenden möchte, ist wahrscheinlich Hit and Run ideal. Wenn man es für seine immunmodulierenden Eigenschaften nutzen möchte, kann natürlich Long-Lasting, also eine längere Dauertherapie auch Sinn machen. Vielleicht eben mit einem niedrigen Dosierung.
Alles klar, das heißt so ähnlich wie es das Ganze jetzt ja auch bei der Zuckertherapie gibt, dieses Basis-Bolus-Prinzip, das wäre theoretisch auch hier eine Möglichkeit, das zu nutzen,
ja.
indem man einfach eine niedrige, ich sage jetzt mal Baseline hat und dann einfach intermittierend ein bisschen mehr dazu nimmt.
Mhm,
alles klar, wir hoffen, das war verständlich für die liebe Christine. Dann kommen wir nämlich zum zweiten Teil und der bezieht sich auf NAD-Vorläufer. Ich glaube, das kommt ursprünglich aus der Ecke von David Sinclair, der in meines Wissens diversen Podcasts gesagt hat, wenn man eben NAD-Vorläufer nimmt, sei es jetzt NR oder auch das NMN, was hierzulande noch als Chemikalie eingestuft wird, ob man da TMG bzw. Betain dazunehmen sollte, um den Methylierungsstoffwechsel auszugleichen.
Mhm.
Also auch im Hinblick jetzt aufs Homozystein, was ja wiederum schlecht ist für die Gefäße. Was ist da deine Meinung dazu? Braucht es das oder ist das
Homozystein als Zellgift natürlich extrem unerwünscht bei uns in unseren Assessments. Wenn wir das sehen in den Blutwerten, müssen wir natürlich was unternehmen. Ja, da gibt es natürlich andere Maßnahmen auch noch, Vitamin B12 zum Beispiel nachschärfen und so weiter. Grundsätzlich bin ich schon ein großer Fan vom TMG. Ich sage zu den Patienten immer, das M in TMG steht ja für Methyl. Also es liefert auch irgendwo Building Blocks für die epigenetische Situation, weil das ist ja alles, also läuft über die Methylierung. Das heißt, irgendwo Methylgruppen zur Verfügung zu haben, ist was, was wir natürlich brauchen. Ja? Und wenn wir die natürlich vermehrt verbrauchen, müssen wir irgendwo Nachschub leisten. Ja? Also das hat schon seinen Niederschlag dort und da. Also ich würde es auch aufgrund seiner Verträglichkeit, weil dieses Betain, das kann man problemlos konsumieren. Das ist also aus der Rübe ja abgeleitet. Deswegen hast du ja, ne, also Betain, das ist ja von der Rübe kommend. Mhm. Also es ist was Pflanzliches, was Unproblematisches, und die Leute bei mir in der Praxis, die rühren das oft in Wasser ein und trinken das, und das ist also eine problemlose Verabreichung und gut verträglich. Ich verordne das eher großzügig, würde ich damit sagen.
Alles klar. Also macht es auf jeden Fall Sinn, würdest du sagen, wenn man das auch kombiniert mit diesen NAD-Vorläufen, weil es da zu einem Verbrauch kommt von Methylgruppen.
Okay. Ja, und wie gesagt, mein Gefühl ist immer, epigenetische Signatur ist eben durch Methylierung definiert, und hier vielleicht Building Blocks einfach auf Reserve zu haben für den Organismus, das ist nicht schlecht. Ja? Wenn man hier natürlich Veränderungen vornimmt, hoffentlich epigenetische Veränderungen, die wir ja auch sehen wollen, vielleicht ist es gut, wenn man da Bausteine hat. Ist ein bisschen eine Mutmaßung vielleicht, aber so erkläre ich es den Patienten auch immer, um sie noch ein bisschen zu motivieren, auch das brav einzunehmen.
Alles klar. Kommen wir zum dritten Teil. Da wird es ein bisschen persönlicher, und zwar geht es um die 81-jährige Mutter von der Christine. Das ist auch ein sehr, ich würde jetzt sagen, medizinischer Fall, die einfach auf Nahrungsergänzungsmittel abzielt bei einer frisch aufgetretenen Gelenksentzündung. Was man bei ihrer Mutter auch noch gefunden hat, ist, dass sie plötzlich gar keine Leukozyten, also gar keine weißen Blutkörperchen, die ja fürs Immunsystem sehr, sehr relevant sind, mehr gefunden worden sind. Jetzt war die Frage von der Christine, ob sie ihr da einen gewissen Mix an Nahrungsergänzungsmitteln bedenkenlos geben kann, ja oder nein. Ich meine, da geht es um sekundäre Pflanzenstoffe, um Glucosamin, da geht es um NR, da geht es eben auch ums TMG, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben. Was wäre da deine Antwort?
Schwierige Frage, muss man ehrlicherweise sagen, weil wir hier wieder in dem Bereich der ganz klaren Therapieempfehlung eigentlich sind. Ja? Also auch wenn es sich um Nahrungsergänzungsmittel handelt, würden wir hier eine Krankheit therapieren irgendwo damit, wenn wir die Frage jetzt hier klar beantworten würden. Also es ist eine schwierige Sache, müssen wir die Krankengeschichte natürlich genau kennen und um hier konkrete Empfehlungen zu geben. Grundsätzlich kann ich sagen, dass die meisten Supplements gut verträglich sind, auch in einem geschwächteren Zustand. Ich habe selbst einmal meinem 94-jährigen Großvater, wie er eine gewisse Phase der Krankheit durchlebt hat, ja, also da hat er Corona gehabt und nachher dann, weil er ein bisschen Probleme gehabt, wieder sich zurückzukämpfen in den Alltag, der lebt noch alleine und so weiter. Also der war dann ein bisschen schwach nach dieser Krankheit. Da habe ich ihm auch ein relativ elaboriertes Supplementregime zusammengestellt. Er hat sich dann nach längerem Verweigern der Einnahme hat er sich dann doch breitschlagen lassen, und es hat ihm, also aus meiner Sicht jetzt hier, also das ist natürlich jetzt die typische eminenzbasierte Medizin ohne echte Studie, ohne echte Messung, aber aus meiner Sicht hat er sich dann sehr schnell erholt, und ich sage mal so, man muss natürlich immer schauen, dass man den Stoffwechsel nicht überbelastet, gerade wenn es um die Leber geht oder die Niere. In solchen Fällen, ja, müsste man die Nieren- und Leberwerte kennen. Wenn die natürlich bland sind, in Ordnung sind, kann man schon den ein oder anderen Supplement-Vorstoß mal wagen, denke ich. Ja. Aber hier wirklich vorsichtig auf die ausscheidenden Organe vor allem. Das kommt aus meiner Sicht sehr stark an.
Das heißt, dein Großvater, der hatte auf jeden Fall Glück, weil du bist Arzt, du kannst das gut einschätzen. Sowas sollte man immer nur in Absprache mit einem Spezialisten, mit einer Spezialistin machen. Mhm. Alles klar. Nächste Frage, da geht es um einen absoluten Dauerbrenner. Das wird dir wahrscheinlich auch in deiner Praxis sehr, sehr häufig unterkommen. Und zwar geht es um das Thema Infusionen. Das sieht man jetzt, glaube ich, auch hier in Deutschland. Das gibt es in Österreich, das gibt es in der Schweiz, dass auch diese Anbieter von, ich sage jetzt Lifestyle-Infusionen, Longevity-Infusionen, die sprießen ja richtig aus dem Boden. Die nennt man, glaube ich, auch Drip-Bars. Das ist so der ganz, ganz neue Begriff für diese ganzen Einrichtungen. Und die Milena hatte auch eine ganz konkrete Frage dazu, was du hältst von diesen ganzen Infusionen, von den Vitaminen, von den Mineralstoffen, ganz großes Thema auch NAD und dann noch Glutathion. Macht das Sinn, dass man sich so eine Infusion holt, gleichwertig, wie wenn man das Zeug einfach schluckt?
Also der Patient hat diese ureigenste Vorstellung, dass wenn was in die Vene hinein injiziert wird, dass das einfach besser wirkt. Das kommt irgendwie aus der Tradition der Medizin, dass wenn man besonders krank ist, dann ist man im Krankenhaus und im Krankenhaus dann gibt es keine Tablette mehr, Antibiotikum zum Beispiel, sondern dann gibt es die Antibiotikumsinfusion. Und so ist das assoziiert einfach mit extremer Wirkungssteigerung. Ja. Oft ist das aber überhaupt nicht der Fall, weil es einfach nur um Spiegelbildungen geht. Das heißt, du musst im Organismus ein gewisses Level an einem gewissen Wirkstoff anreichern, damit der wirksam wird. Bei dem Antibiotikum zum Beispiel ist das auch hochrelevant. Mhm. Die Spiegelbildung ist also das Ding, warum Antibiotika wirken. Das ist also nicht Hit and Run, wie wir vorher gesagt haben, beim Senolytikum, sondern da geht es wirklich Spiegelbildung und das Antibiotikum muss über mehrere Tage diesen Spiegel halten, um wirksam zu sein. Das kann man eben aber auch sehr gut mit oraler Medikation erreichen, wenn die Bioverfügbarkeit passt. Also es geht eigentlich um das. Wie bioverfügbar ist etwas, wenn ich es schluck, im Vergleich dazu, wenn ich es in den Organismus, in den Kreislauf direkt einführe durch die Infusion. Also wenn es da Unterschiede gibt, macht die Infusion natürlich massiv Sinn. Es gibt diesen First-Pass-Effekt, wenn man was schluckt, muss ja das einmal im Magen aufgenommen werden oder im Darm natürlich im weitesten Sinne dann und dann geht es einmal durch die Leber und so weiter und da muss man dann schauen, was wird da alles, denn da bleibt da einiges zurück. Das kriegt man nicht alles in die Zellen, ne? Das bleibt einfach hängen. Ja? Also das ist hochrelevant, nur so als Erklärung, also von, dass man ein bisschen Kontext hat dazu. Und jetzt konkreter, Glutathion wird sehr viel infundiert, da gibt es aber auch Studien dazu, die eben zeigen, bei Herzkatheter und so weiter, wenn man das zusätzlich infundiert, das senkt die freien Radikale, ja, das kann schon sinnvoll sein. Da haben die Leute schon Benefits gezeigt, also auch in echten medizinischen Erhebungen. Beim NADE ist es nicht bis jetzt getestet worden, ob es jetzt besser oder schlechter ist als die Einnahme. Auch hier ganz klar, wir haben es gerade gesagt, Spiegelbildung, wieder das Thema. Ob wir über die NAD-Infusion einen Spiegel erzeugen können, wie über eine dauerhafte Substitution von NAD-Vorstufen wie NR oder NMN, das wissen wir jetzt aktuell so noch nicht konklusiv. Also soweit ich weiß, gibt es da keine wirklich konklusive Untersuchung dazu. Also kurz gesagt, ich glaube nicht, dass es schädlich ist, eine Infusion zu bekommen. Ich weiß aber nicht, ob es notwendig ist. Ja, ich weiß aus der eigenen Praxis wiederum hier, wenn man NAD infundiert, gibt es durchaus relativ kurzfristige Effekte, die man vielleicht bei der Einnahme hier nicht sieht, also die mir nicht so stark überliefert werden von den Patienten. Auch wenn man das NAD zu schnell aufdreht, also zu schnell infundiert, kriegen die Leute ein bisschen ein Beklemmungsgefühl, also ein bisschen eine herzenge Art von Herzklopfen, also das merken die Leute. Also klar, wenn der Patient eine Wirkung gleich unmittelbar spürt, ja, ob das jetzt ein besserer Fokus ist, mehr Energie oder eben sogar eben dieses leichte Herzrasen, klar, dann denkt der Patient sofort, das wirkt mehr oder besser. Ich würde halt gerne abwarten, was die Wissenschaft uns zeigt. Ich bin ja ein Freund der wirklichen, echten, harten Datenlagen und da habe ich aktuell nicht das, wo ich sage, ja, das ist vollkommen klar. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass man mit einer richtig eingestellten Menge an NR oder eben NMN oder vielleicht sogar beidem, da gibt es ja auch Untersuchungen, wo man sieht, dass das sich ganz gut ergänzt in der Steigerung des NAD-Plus-Spiegels, vielleicht sogar irgendwie zusammenwirkt und das noch besser schafft, als wenn man es individuell gibt. Habe ich auch mal wieder was gesehen vor kurzem. Also wenn man das ordentlich verabreicht und verordnet auf Dauer, vielleicht hat man sogar einen nachhaltigeren und besseren Effekt wie bei der Infusionstherapie. Aber das müsste man einfach mal abwarten noch, bevor man da wirklich die echte Entscheidung haben. Und genau zu den letzten Worten noch Vitamine, hast du gesagt, ja, Vitamininfusionen. Da ist halt, also wenn ihr Vitamin C jetzt hernehmt zum Beispiel, das ist ja auch, das kennt jeder, schwieriges Thema mit der Infusion, weil wir wissen, dass das Übermaß an Vitamin C, wenn wir zu viel im Kreislauf haben, dass das sofort ausgeschieden wird. Ja? Das heißt, eine Hochdosis-Infusion von Vitamin C vom Konzept her biologisch, verstoffwechselungsmäßig, erscheint man nicht ganz so sinnvoll, weil, wie gesagt, dann füttern wir das an mit Vitamin C, irre hoch, den Organismus, nur damit er dann sofort wieder alles ausscheidet in der Niere. Also das bringt uns irgendwie auch nicht weiter. Also da ist auch wichtig, dass wir mit Augenmaß und Konzepten hier arbeiten, die einfach irgendwie schlüssig sind.
Alles klar. Welche Infusion bekommt man bei dir in der Praxis?
Also diverse Vitamincocktails, Infusionen, Zusammenstellungen, also vom simpelsten Vitamin B-Komplex bis natürlich eben NAD-Plus-Infusionen bieten wir alle möglichen Dinge an, auch natürlich eigens zusammengestellte Dinge, die wir für die Patienten abstimmen aufgrund von den Blutwerten. Ich bin ja, also Drip Bar ist natürlich, weil du das erwähnt hast, was trendig ist, das ist nicht das, was ich mache oder was wir machen, sondern es ist schon individuell auf den Patienten zugeschnitten, was er braucht, idealerweise mit einem sehr ausgedehnten diagnostischen Regime vorher. Ja, also ich würde jetzt nicht einfach, wenn einer reinkommt, sagen, du brauchst jetzt einmal eine gescheite Vitamininfusion, sondern ich würde schon schauen, was braucht er wirklich. Oft sieht man ja im Blutbild schon, in einem ausgedehnten Blutbild oder eben in einem Plus-Level gibt es ja auch Tests, wo man das bestimmen kann, wo man dann sieht, okay, da gibt es Mangelerscheinungen, dann macht natürlich eine Supplementierung Sinn.
Alles klar. Wogegen es jetzt ja noch keine Infusion gibt, sind gegen zu hohe Blutfette. Das ist nämlich das Thema unserer nächsten Frage. Und zwar hat sich die Maria bei uns gemeldet. Die hat eine 18-jährige Tochter und diese 18-jährige Tochter hat einen zu hohen Cholesterinspiegel. Das heißt, das Gesamtcholesterin war über 250. Da haben wir ja je nach Labor so einen Cut-off von etwa 200. Und beim LDL-Wert hatte sie einen Wert von 194, ganz konkret. Jetzt hat der Arzt ihrer Tochter ihr Statine verschrieben, über die wir ja du mit dem Gerd gemeinsam auch schon früher mal gesprochen habt und was uns dann heute auch nochmal ein zweites Mal begegnet bei einer Frage. Die Maria fragt sich jetzt, was hältst du davon, dass der Arzt ihrer Tochter ihr mit 18 Statine verschrieben hat?
Ist natürlich klar. Also wenn man sich das vorstellt, ich bin selbst Vater einer kleinen Tochter mit 6 Jahren, das ist natürlich, das ist eine schwierige Sache. Das ist normalerweise untypisch, klar, dass man am Kind so ein Medikament verordnet. Aber ich breche immer gerne eine Lanze für die Statine allgemein. Es ist aus meiner Sicht eine besondere Klasse an Medikamenten, die einen sehr schlechten Ruf genießt. Ich finde immer ein bisschen zu Unrecht. Die Muskelprobleme kann man kompensieren durch Gabe von Supplements, eben Q10 hier an erster Stelle zu nennen. Es hat sicher sehr viele Menschen bereits, haben sich Statine das Leben gerettet, davon bin ich überzeugt. Wenn wir von Blutfetten reden und dann die Nebenwirkung, die es auf das kardiovaskuläre System hat, also auf den Zustand der Blutgefäße per se, da gibt es nicht viel oder gibt es eigentlich nichts Vergleichbares, was man hier als, sage ich mal, Langlebigkeitsmedikation in dem kardiovaskulären Bereich, was wir da auf Lager haben. Also wir haben nicht viel, wir haben nichts, was irgendwie besser ist, muss man sagen. Also ich finde, die Statine sind ein bisschen, werden gebasht zu Unrecht, sind massiv überverordnet worden früher. Also die massive Überverordnung, daher wahrscheinlich auch ein bisschen dieser schlechte Ruf. Ja, aber hier konkret zur Frage zurückzukehren. Ein kleines Kind oder junges Mädchen, hier 18 Jahre, also kleines Kind, junges Mädchen, sollte ich lieber sagen, hier mit Statinen zu behandeln. Ja, ich meine, bei der Wertkonstellation, ich verstehe es natürlich, dass der Kollege das empfiehlt. Ja, das verstehe ich, weil was sozusagen, also das sind einfach erhöhte Werte. Da wird sie sich gedacht haben, der Kollege, das kann ich nicht lassen. Ja, das kann ich gut verstehen. Ob es dann das Rätsels Lösung ist, das ist dann die Frage. Wichtig wäre hier natürlich noch andere Blutwerte anzuschauen. Ich denke konkret an ApoB, Lipoprotein klein a. Lipoprotein klein a vor allem ist stark erblich konnotiert. Also da ist die genetische Situation extrem relevant. Das zu senken ist auch dann, wenn es genetisch hoch ist, auch besonders schwierig. Also da muss man dann echt schauen. Da gibt es natürlich auch mal die ersten Maßnahmen, wo man sagt, über Vitamin Therapien kann man da vielleicht was erreichen, aber das ist alles nicht so einfach. Dann gibt es am Schluss nur mehr die Plasmapherese, also wo du dann im Sinne der Blutreinigung diese Blutfette ausreinigst, regelmäßig ausschwemmst. Das ist natürlich schon ein bisschen aufwendigere Therapie, ein bisschen invasiver. Aber schlussendlich muss man sagen, ja, in so einem Fall, was sie, glaube ich, eh schon tun, sie sind, glaube ich, eh schon beim Kardiologen, gell, die Frage gestellt haben, das ist natürlich ein Fall für einen Facharzt, ganz klar. Absolut. Unbedingt Facharzt hier konsultieren, natürlich die familiäre Historie gut aufarbeiten und alle Therapieoptionen zu evaluieren und auch natürlich, klar, wenn die Beschwerden bekommt, die junge Dame von den Statinen, man kann immer nur sagen, also Q10 immer als Beifahrer, ganz wichtig. Und sonst gibt es nur die Lipidpherese, die Plasmapherese, wo das ausgereinigt wird und die Blutfette wieder auf Linie gebracht werden, als vielleicht Idee, ja, was man sich auch anschauen könnte.
Alles klar. Gehen wir weiter zur nächsten Frage und bleiben vielleicht, der guten Ordnung halber, gleich beim Thema Statine. Mhm. Da gab es eine Frage vom Herrn H., der ist ein Kollege von dir, selber Arzt, 66 Jahre alt und hat auch ein sehr, sehr großes Interesse an dem ganzen Longevity-Thema. Und der hat sich mit ein paar kritischen Worten zu deinen Aussagen rund um Statine gemeldet, hat selber auch eine würde ich sagen, nicht gute Erfahrung mit Statin gemacht, abgesehen eben von Muskelschmerzen, die auftreten können, von Gelenkschmerzen waren beim Herrn H. eben auch kognitive Beeinträchtigungen dabei, die, wie ermahnt man mit Q10 jetzt auch gar nicht gut behandeln kann. Und das war einerseits einmal der Teil mit der persönlichen Erfahrung, die bei ihm durchaus schlecht war. Und der zweite Teil der Frage, da geht es um Statine als Primärprophylaxe. Vielleicht kannst du auch gleich nochmal was dazu sagen, was ist Primärprophylaxe, was ist Sekundärprophylaxe, wo man eben auch große Studien gemacht hat und wo man gesehen hat, ja, also wenn man Statine nimmt, dann ändert das eigentlich nichts an der Gesamtsterblichkeit. Was sagst du dazu?
Also Primärprophylaxe bedeutet ja, dass man wirklich initial versucht, hier eine Krankheit bei der Entstehung oder von der Entstehung abzuhalten. Also eine Krankheit wirklich zu verhindern komplett, das ist Primärprophylaxe. Und Statine sind zugelassen worden für die Modulation von Blutfetten im Kontext der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mhm. Wenn ich natürlich hier Statine, also ich sehe die nicht nur in diesem Licht, sondern ich sehe es eben auch im Licht der langlebigkeitsmedizinischen Lupe, also in der ein bisschen ein anderer Winkel des Lichts. Ja. Und ich habe es vorher schon gesagt, ich bin der Meinung, es gibt wenig, was wir zur Verfügung haben, wenn wir uns die langlebigkeitsmedizinisch relevanten Stellschrauben im Herz-Kreislauf-System anschauen. Da haben wir nicht viel Pharmakologie an der Hand. Da sind die Statine ziemlich alleine unterwegs und deswegen glaube ich, ist es nicht günstig, wenn wir uns die Augen verschließen und sagen, das ist schlecht und böse. Aber natürlich gibt es Nebenwirkungen von Statinen. Wir müssen die Vor- und Nachteile abwiegen. Ja, und es ist eben ganz wichtig, dass wir hier im fachärztlichen Bereich uns beraten lassen. Ganz wichtig, also wir brauchen hier Experten an der Hand. Und wenn natürlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Raum stehen mit mehr als 10% Risiko, gibt es auch ganz klare Guidelines dazu, dass man natürlich hier Statine dann irgendwann einmal ab 40 einmal verordnen soll. Aber nochmal, das ist nicht ganz das, wie ich die Statine sehe oder verordne. Also wenn jemand zu mir kommt, ist er ja im Normalfall nicht krank. Ja, weil wir machen Langlebigkeitsmedizin, da geht es ja um die Erhaltung des Health Span. Wenn der schon kommt mit einem Statinregime, weil er eben Blutfettprobleme hat, dann im Normalfall stelle ich das auch nicht um. Ja. Aber es kann natürlich schon sein, dass wenn jemand im Sinne der Primärprophylaxe von sagen wir, langlebigkeitsrelevanten, altersassoziierten Erkrankungen zu mir kommt, dass ich mir das schon genau anschaue. Und gerade die alten Statine, lustigerweise, die erste Generation von früher Atorvastatin und so, die haben sehr gute Daten auch gezeigt, eben über die, sage ich mal, Nebenwirkungen, aber positive Nebenwirkungen, auch aufs Herz-Kreislauf-System. Also das ist eine Nebenwirkung, weil es nicht die Wirkung ist, für die es zugelassen ist, aber das sind Nebenwirkungen, die eben auch positiv sind. Aber es gibt natürlich auch negative Nebenwirkungen und die muss man natürlich schon, wenn die vor allem auftreten, wenn die ernst nehmen, das ist völlig klar und muss natürlich eventuell dann so ein Präparat auch wieder absetzen.
Spannend. Glaubst du, dass bei diesem Thema Gesamtmortalität es vielleicht auch eine Rolle spielt, dass man, auch wenn Ereignisse auftreten wie ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall, also diese klassischen kardiovaskulären Ereignisse, wie man sie in der Medizin so schön zusammenfasst, glaubst du, dass da auch eine Rolle spielt, dass man die, auch wenn sie auftreten, dann heutzutage besser behandeln kann und dass sich deswegen dieser Unterschied auch gar nicht ergibt bei der Gesamtmortalität, wenn Leute im Vergleich dazu Statine nehmen?
Eventuell, das ist auf jeden Fall was man explorieren müsste. Aber der Gedanke, der ist sicher sehr spannend und kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht so unwahrscheinlich ist. Also es ist so Studien funktionieren ja nach Endpoints. Das heißt, es wird ja nur was ganz Bestimmtes abgeprüft, ja, und nichts links und rechts davon. Ja, also wenn es natürlich der Endpoint Gesamtmortalität ist, vielleicht, ich weiß nicht, wie sich dann einer die Zustände von anderen Markern und anderen Surrogatmarkern dann anschaut, müssen wir im Studiendesign im Einzelnen dann genau evaluieren. Aber was ich sagen will ist, es ist oft ein bisschen mit Scheuklappen werden solche großen Level 1 Evidenzstudien gefahren. Das ist sehr, sehr, sehr fokussiert auf gewisse Endpoints. Und wenn wir uns einfach aber die Historie der Stoffgruppe Statine anschauen, gibt es eben neben diesen Standard-Endpoints, die hier wirklich dann mit hoher Evidenz, mit hohem Evidenzlevel abgeprüft werden, gibt es vielleicht noch andere Schauplätze, wo die Statine vielleicht dann doch ihre Benefits noch zeigen. Es ist immer, glaube ich, ganz wichtig, individuell das zu entscheiden, mit Rücksprache natürlich mit dem behandelnden Arzt und auch Nebenwirkungen sind ja nicht homogen in der Bevölkerung verteilt, sondern manche leiden vielleicht mehr darunter als andere und die muss man natürlich dann von so einem Präparat wieder befreien gegebenenfalls. Andere vertragen es völlig gut und problemlos. Ja. Das ist dann immer, wie gesagt, Medizin ist leider oftmals nicht sehr individuell, aber sollte eigentlich aus meiner Sicht, aus der Sicht der Langlebigkeitsmedizin, müssen wir ultra personalisiert arbeiten und natürlich jedem eigentlich das verordnen, was derjenige braucht und nicht so sehr in diesen großen Populationsmaßstäben denken oft, wie es die Medizin klassischerweise halt tut und tun muss, für Arzneimittelstudien zum Beispiel.
Absolut. Ich glaube, ein nicht minder personalisiertes Thema hat die Waltraud beschäftigt bei unserer nächsten Frage. Und zwar war die Frage sehr kurz. Man kann wahrscheinlich viele, viele Podcast-Episoden mit der Antwort füllen. Vielleicht kannst du es kurz runterbrechen. Was ist deine Antwort zur Frage, gibt es wissenschaftliche Studien zu Krebszellen?
Ja, da gibt es natürlich sehr viele, vielleicht sogar, ohne dass ich es jetzt geprüft habe, aber vielleicht den größten Körper der wissenschaftlichen Literatur. Könnte man vorstellen. Zur Krebsforschung wird wahnsinnig viel publiziert. Minütlich würde ich jetzt einfach so aus der Hüfte sagen, da wird wahnsinnig viel geforscht, auch an der Zelle, also hier im Basic Science Bereich. Was die Waltraud vielleicht meint, ist Studien zu Krebszellen eben im Hinsicht auf langlebigkeitsmedizinische Interventionen. Wir geben ja hier auch zum Beispiel Supplements, die Erneuerung der Zellen boosten, die Energieproduktion der Zellen boosten. Das sind natürlich grundsätzlich schon Stimuli, die einer Krebszelle auch ganz gut gefallen könnten. Ne? Also wenn ich jetzt eine Energieproduktion anfeuere, das könnte der Krebszelle natürlich so passen, ne? Dass sie noch mehr Wachstum dann zusammenbringt, ja, und zusammenkriegt. Also ich sage mal so, wenn ich einen akuten krebskranken Patienten bei mir in der Praxis vorfinde, ja, was mir schon passiert ist, dann führe ich da keine standardmäßige langlebigkeitsmedizinische Interventionstherapie durch. Das heißt, dann sage ich schon, jetzt müssen wir mal den Krebs managen und dann können wir uns wieder auf die Erhaltung der dann wieder erlangten Gesundheit fokussieren. Also es ist einfach klar, wenn wir die Zellgesundheit pushen, ja, und Zellkompetenzen pushen, dass das vielleicht auch Zellkompetenzen von schon, vor allem wenn sie schon da sind, Krebszellen anfeuert. Also ich habe jetzt wenig Sorge, dass wir Krebszellen entstehen lassen, weil das ist eine ganz andere Achse des Vorgehens. Da braucht man DNA-Strahlbrüche, da braucht man, die Zellen müssen der Apoptose entkommen, die müssen der Seneszenz entkommen und so weiter, bis die mal Krebszelle sind. Aber jetzt, wenn wir es schon haben, dann glaube ich, ist es nicht ganz banal, wenn wir dann jetzt Vollgas reingehen und sagen, jetzt steigern wir die Energieproduktion, jetzt steigern wir die Zellerneuerungsfähigkeiten. Das ist wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt dann nicht ideal.
Das heißt, wie immer in der Medizin ein sehr, sehr personalisiertes Thema und sehr, sehr individuell vor allem, wie natürlich auch bei den Statinen.
Richtig. Ich meine, Langlebigkeitsmedizin ist Erhaltung der Gesundheit und das Vermeiden der altersassoziierten Erkrankungen. Das heißt natürlich, klar, wenn ich schon krank bin ich schon nicht ganz richtig in diesem Sprengel, ja, dann sind die klassischen Experten einmal natürlich am Ruder, müssen hier mal klar Schiff machen und dann kann man wieder sagen, gut, jetzt sind wir wieder auf Linie, jetzt können wir schauen, dass wir die Linie dann halten.
Alles klar. Letzte Frage für heute und zwar ist es eine Frage von Thomas, geht es ums Thema Fasten. Eine Frage, die du wahrscheinlich auch schon relativ häufig gehört hast oder vielleicht auch im Kontext mit deiner Praxis. Wenn man Intervall fastet, also dieses klassische 16:8 Fasten und dabei gleichzeitig Supplements nimmt, unterbricht dieses Einnehmen von den Supplements das Fasten? Da gibt es ja zum Beispiel auch, wie David Sinclair sagt, der nimmt seine Supplements in der Früh, einen Löffel Joghurt, zum Beispiel das Resveratrol oder auch alles andere, was er so dabei hat. Das nimmt er in der Früh und laut ihm unterbricht das Fasten nicht. Mhm. Das ist jetzt auch die Frage vom Thomas, wie du das siehst.
Ja, das ist natürlich eine Frage, die ich tatsächlich schon oft gestellt bekommen habe, weil die Leute die langlebigkeitsmedizinische Interventionen aufsuchen oder sich überlegen, die sind natürlich sehr gut informiert und die machen sich Gedanken. Auch klar, die sagen, okay, ich möchte gerne 16:8 einhalten, jetzt trinke ich aber gerne Cappuccino in der Früh, was ist jetzt los? Ja, also das ist so die klassische Frage, die ich schon sehr oft gehört habe. Ich sage mal, der Sinclair sagt, es ist einfach wenig, was man hier zuführt und damit bricht es das Fasten nicht. Ich finde, von der biologischen Logik her, Biologie, erscheint mir das nicht korrekt, weil natürlich entweder du fastest oder nicht, das ist irgendwie so ein bisschen wie, ne, also es gibt da nicht ein bisschen Physik, sondern nur volle Physik. Und es gibt hier volle Biologie oder keine. Also wenn ich jetzt faste, dann faste ich und darf halt nichts essen. Ja? Also das habe ich irgendwie nie ganz nachvollziehen können, diese Behauptung, dass ein wenig Joghurt jetzt das nicht bricht. Ja? Oder ein Milch, Kaffee.
Aber die Supplements alleine?
Supplements alleine würde ich jetzt wieder ausklammern, ja. Okay. Aber so, er proklamiert ja, er macht sich da, glaube ich, Schafmilch-Löffel Joghurt und tut das da rein.
Genau,
und so.
Spezielles Joghurt.
Ja, genau. Aber ich verstehe es nicht komplett, wie das argumentierbar ist. Ist mir nicht klar von der Biologie jetzt her. Aber auf der anderen Seite, so eine kleine Zufuhr von Nährstoffen, ist es auch unkritisch. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das bricht das Fasten. Es ist aber trotzdem unkritisch, weil dieser kleine Hit, den man da nimmt, ist, wenn er notwendig ist, sicher gut, weil die Alternative ist, du schaffst vielleicht dein Fastenregime nicht, ja, du schaffst vielleicht deine Medikamente oder deine Supplements, die du dir vorgenommen hast, nicht. Aus meiner Sicht die größere Problematik. Also, wenn man ein Regime hat, was man schafft, und es ist nicht 100% perfekt und fehlerfrei, dann ist das meiner Meinung nach trotzdem ein gutes Regime, bevor man keins hat. Ja, also es ist, ne, also ich sage immer bei meinen Patienten im Gespräch immer, man muss die Longevity-Routine so designen, dass man beide Seiten, also der Arzt und aber auch der Patient, dass die das leben können auch. Ne? Weil was nutzt man die beste Routine, wenn sie nicht umsetzbar ist? Und jeder hat andere Ressourcen. Damit ist es eben nicht nur Geld gemeint, sondern da geht es auch um Zeit oder da geht es eben auch um solche Dinge wie, ich muss in der Früh halt da Kleinigkeit essen und die Cappuccino, der ist mir so viel wert. Das ist auch ein Thema der Lebensfreude, weil was hast du von einem traurigen Patienten? Auch Dinge wie Lebensfreude und sage ich jetzt einmal, ja, so diese Ausschüttung der Glückshormone ist ja auch relevant. Also ich sage jetzt, das führt jetzt weit, ja, aber die Leute in so ein enges Korsett zu pressen, aus meiner Erfahrung,